Friede, Freude, Missio Camp 2019. Michael Götz spricht zum Thema Friede, Freude, eine gesegnete Unruhe.
Ja, am Freitag, da musste ich bekennen, dass ich das erste Mal auf dem Missio Camp bin. Wenn ich jetzt irgendwie aus Oldenburg wäre oder aus Bremen, dann wäre das ja irgendwie auch keine Peinlichkeit, aber ich bin in Schweinfurt aufgewachsen, also nicht weit weg von hier. Und ich war auch tatsächlich schon oft am Kreuzberg gewesen, weil meine Eltern ihren Wohnwagen hier über den Berg rüber in Oberwildflecken stehen hatten und ich hier als Kind, Jugendlicher Skifahren gelernt habe, da über den Drei-Tannen-Lift, über das Kanonenrohr, das war so unsere Lieblingspiste. Wenn man da ein bisschen stehfest war, konnte man da voll runterzünden. Und von daher war mir dieser Kreuzberg schon immer sehr, sehr lieb. Und ich habe dann auch viele Freizeiten eben hier erlebt, aber nie eben das Missio Camp. Jetzt nach 2 Tagen oder 2,5 Tagen kann ich sagen, ich kenne das Missio Camp. Und ich verstehe jetzt so langsam etwas. Ich habe am Freitag nämlich mal gefragt, wie viele denn schon mal hier gewesen sind, und es waren irgendwie 80% oder so, dass viele hier so gerne herkommen zu dem Missio Camp. Mein Schwiegersohn, der Lukas, der hatte mir so und so schon immer jahrelang vorgeschwärmt von dem Missio Camp und dass ich da unbedingt mal vorbeischauen muss. Dann die Mutter, also wie sagt man da, Gegenschwieger habe ich gelernt. Also wenn die Tochter heiratet, dann die Mutter von dem Schwiegersohn, habe ich mal im Lexikon nachgeschaut, ist dann die Gegenschwieger. Habt ihr das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Ich habe gedacht, vor der Hochzeit gucke ich mal lieber nach, dass ich nichts Verkehrtes sage. Das heißt, Gegenschwieger klingt ein bisschen komisch, finde ich. Von daher sage ich lieber Frieda. Und die Frieda hat mir auch immer vorgeschwärmt und hat mir erzählt hier, dass das wie so eine große Familie ist hier. Und jetzt muss ich sagen, ja tatsächlich, ich bin jetzt 2 Tage hier und wir hatten es gerade eben noch am Abendessentisch. Ich kann das jetzt auch wirklich bestätigen, ja tatsächlich. Das Missio Camp ist was Besonderes. Es liegt nicht nur an der wunderschönen Umgebung hier, sondern es liegt vor allen Dingen auch an den Menschen hier. Und an der Stelle muss ich mal ein richtiges, dickes Dankeschön sagen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier so treu, seit vielen Jahren viele, ihren Dienst tun. Ich habe einige Gespräche führen dürfen und das waren jetzt wahrscheinlich nur ein Bruchteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich da erlebt habe. Und ich war immer wieder tief beeindruckt von ihrer Leidenschaft für dieses Missio Camp, ihre tiefe Liebe zu Jesus und zu den Menschen, die hierher kommen. Und auf einmal habe ich verstanden, was der Lukas meint und die Frieda. Und mir ist es zum Bild geworden. Nämlich, ich glaube zutiefst, dass wir nur das wirklich verstehen können, was wir erlebt haben. Man kann da noch so viel von hören, wenn man das nicht erlebt hat. Ich könnte noch so viele Bilder gesehen haben vom Missio Camp. Ich hätte noch so viele Leute treffen können, die das Missio Camp schon erlebt haben, die mir davon erzählt hätten. Das ist trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn man es selber erlebt, wenn man selber da ist. Und genauso ist es mit Jesus auch. Man kann viel von ihm hören, über ihn hören, von anderen erzählt bekommen. Aber letztendlich wird man ihn nur kennenlernen und erleben, wenn man sich auf ihn einlässt. Oder so wie wir es am Freitag gehört haben, wo wir eingestiegen sind in diese Geschichte vom Stillung des Sturms. Wenn man es wagt, diesen Schritt zu tun, auf das Boot, wie es die Jünger getan haben, nachdem Jesus sie eingeladen hat, lasst uns an das andere Ufer fahren. Und die Jünger, so heißt es dann da in Markus 4, die Volksmenge hinter sich ließen, zurückließen und mit auf dieses Boot gegangen sind, zu Jesus auf das Boot gestiegen sind. Von daher, ich bin mir sicher, wir können dieses Missio Camp viel über Jesus erzählen. Du kannst dir viel hier anhören, aber du wirst ihn nie wirklich erleben, wenn du nicht persönlich auf ihn einlässt, ihn versuchst tatsächlich selbst zu begegnen. Und von daher, wichtig, Glauben, Vertrauen fängt immer damit an, dass man das Vertrauen, was Gott uns entgegenbringt in Jesus Christus, erwidert und diesen ersten Schritt macht und sagt, ja, ich probiere es mal. Ich möchte dich kennenlernen. So wie ich im Missio Camp jetzt diese Tage einige Menschen kennengelernt habe. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man Menschen kennenlernt. Wenn man sich erstmal vorstellt, den Namen sagt, wenn man dann von dem anderen hört, wo er herkommt, was er so tut, was ihn bewegt. Und man dann so spürt auf einmal, wow, großartig. Erstmal habe ich jetzt nur den Menschen von außen gesehen und nach ein paar Sätzen spürt man schon etwas von dem, was Gott in so einen Menschen hineingelegt hat und dass jeder Mensch irgendwie was ganz Besonderes ist, eine ganz besondere Geschichte hat. Und genauso ist es natürlich mit Jesus Christus, mit Gott selbst auch. Und von daher ist wichtig, zuallererst, wenn man mit Jesus in Kontakt kommen will, dass man so eine erste Entscheidung trifft. Ja, ich möchte zu dir mit auf dieses Boot. Ich möchte es mit dir probieren. Und das bleibt nicht nur bei einem ersten Einsteigen, sondern ich habe mein Leben gelernt, dass Glauben, Vertrauen vor allen Dingen immer wieder heißt, immer wieder neu einzusteigen. Immer wieder neu sich auf Jesus einlassen. Das hört nie auf. Wie in einer Beziehung auch. Es reicht nicht bei einer Hochzeit, mal irgendwann mal nur Ja gesagt zu haben. Das habe ich damals auch nicht mit voller Inbrunst getan, wie ich Doris, meine Frau, geheiratet habe. Aber in unserer Ehe habe ich erfahren und erlebt, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder dieses Ja gegenseitig zusagen und immer wieder neu den anderen annehmen, einsteigen, im Vertrauen entgegenbringen. Das tägliche Ja zu meinem Partner. Und das ist ein wunderschönes Bild auch für das, was Glauben bedeutet, was heißt mit Jesus unterwegs sein. Das heißt, einen ersten Schritt probieren, aber dann dran zu bleiben. Und man bleibt da immer Anfänger, man bleibt da immer unterwegs und es bleibt auch immer spannend. Das ist ja auch das Schöne, dass das nie fertig ist. Und dass auch ein Mensch, den man so gut kennt, noch so gut kennt, einem immer wieder auch ein bisschen fremd ist. Und genauso ist es mit Jesus auch. Auch wenn man mit ihm schon lange unterwegs ist, immer wieder begegnet man ihm wieder neu, entdeckt was Neues an ihm und lernt ihn neu kennen. Ja, und dann sind wir von dem Freitag, von dem Einsteigen ins Boot, sind wir dann hinausgefahren auf den See gestern. Ja, und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die sind wahrscheinlich da mitgefahren mit Jesus, haben gedacht, wow, Feierabend, war ein anstrengender Tag gewesen und jetzt nochmal ein bisschen die Sonne genießen, schön über den See hinübergleiten ans andere Ufer und dann machen wir da mal Weekend, schöne Pause, Rast. Und dann kam ja alles ganz anders. Dieser Windwirbel kam, der Sturm kam und das Boot ist vollgelaufen. Die Jünger wussten nicht ein und aus und wir haben gestern gehört davon, wie dieser Sturm, dieser eine Wirbelsturm auf dem See Genezareth ein Bild geworden ist, ein Symbol geworden ist für all unsere Stürme, Wirbelstürme, die wir in unserem Leben erfahren. Und Christen verstehen das bis heute, wenn sie diese Geschichte lesen. Ja, das waren nicht nur damals die Jünger gewesen, sondern ja, das bin ich, der da im Boot sitzt. Das sind meine Stürme, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und da haben wir gestern gehört von politischen Stürmen, die uns wegwehen können, wenn ein Bürgerkrieg in meinem Land ausbricht, wie der Gabi es zum Beispiel in Syrien erlebt hat. Es können persönliche Beziehungsstürme sein. Es können Stürme sein der Krankheit, des Todes. Oder heute Morgen, wie ich im Gottesdienst erzählt habe, dieser Sturm, dieses ständige Abgleichen, dieses ständige, bin ich denn eigentlich wirklich wert zu leben? Bin ich wirklich wert, geliebt zu werden? Das sind all solche Stürme. Und gestern Mittag hatten wir ein Gespräch, das hat mich nochmal besonders beschäftigt. Nach dem Mittagessen beim Kaffee trinken, saßen wir da mit Helmut, Betty und Matthias, ne, glaube ich. Widerspricht keiner, okay, gut. Und da haben wir uns drüber unterhalten und mich hat es so glücklich gemacht, mich hat es so gefreut, wie Betty und Matthias erzählt haben, dass sie in einer Gemeinschaft leben, in einer Gemeinde leben, wo sie das tatsächlich erfahren, dass wenn jemand einen persönlichen Sturm hat in seinem Leben, dass er da nicht alleine im Boot ist, sondern dass da andere Menschen mit im Boot sitzen und die dann nicht noch vielleicht sagen, ja, selbst schuld oder haben wir ja gleich gewusst oder bei eurer Erziehung, die dazu geführt hat, sondern die erlebt haben, wie da Geschwister im Boot sitzen, die mit in dem Sturm kämpfen, die mit am Ruder hängen, die mit an den Seilen hängen und die diesen Sturm des anderen zum eigenen Sturm machen. Und ich finde das ein besonderes Vorrecht und ich glaube, das kann man hier an einem Missio-Camp auch erleben. Und ich lade euch dazu ein, entdeckt es hier auch auf dieser Freizeit, auf diesem Missio-Camp. Ich empfinde das als eine ganz besondere Atmosphäre, dieses gemeinsam in einem Boot sitzen. Und es ist nicht nur Platz für irgendwelchen schönen Smalltalk oder so, der auch schön ist, sondern es ist auch Zeit und Platz für Gespräche, für tiefe Gespräche, für das, was uns wirklich Not macht und was uns beschäftigt. Und ich stoße da auf Menschen, die offene Ohren haben, die da offene Herzen haben, die da mitfühlen, die da mitleiden, die da mitbeten, die da mitringen. Was ist das schön, dass wir nicht alleine im Boot sitzen, sondern gemeinsam im Boot sitzen. Und dann heute Vormittag haben wir dann weiter diese Geschichte durcherlebt, wie sie die Jünger damals erlebt haben, dass die Jünger voller Panik dann auf Jesus zugestürmt sind, der da schlafend, unverständlich für alle im Boot lag und ihn gerüttelt haben, geschüttelt haben und gerufen haben, Herr, Rabbi, Lehrer, hilf uns, wir sind am Absaufen. Und Jesus aufgestanden ist, vorne an den Bug des Schiffes getreten ist, seine Arme ausgebreitet hat und mit zwei kurzen, knappen Sätzen, sei still, werde ruhig, das Meer, diesen See, diesen Wirbelwind gestillt hat. Und ich gehe jetzt seit Freitag immer vorne in dieses Freizeitheim ein und aus. Und schon beim ersten Mal, wie ich da reingegangen bin, ihr könnt selber mal überprüfen, wenn ihr mal hintergeht, also das linke Haus von den beiden wunderschönen Häusern, wenn man da so ganz hintergeht, da steht gleich im Empfangsbereich so ein Roll-up. Und da steht drauf 30 Jahre, ich weiß genau nicht, was genau nochmal vom Text da drauf steht, aber es wird daran erinnert, dass vor 30 Jahren nicht weit von hier eine Todesgrenze gewesen ist. Einige von euch, die kennen das nur aus dem Geschichtsunterricht. Manche andere von uns, die haben das miterlebt. Und die, die es miterlebt haben, die wissen ganz genau, es gibt so manche Tage im Leben, da vergisst man nie, was man gemacht hat. Es gibt ja viele Tage, da weiß man nie mehr, was man gemacht hat. Kann man selbst im Kalender nachschauen, das habe ich mal gemacht, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß noch ganz genau, damals, Donnerstagabends, 9. November 1989, ich war in Remscheid im Praktikum in der Nähe von Köln in einem Jugendzentrum und das war noch eine Zeit, da gab es tatsächlich noch kein Internet und keine Handys. Wir hatten noch nicht mal einen Fernseher da in diesem Jugendzentrum und ich habe da abends mit 120 türkischen und griechischen Jugendlichen gekickert und Tischtennis gespielt. Während die Weltgeschichte sich verändert hat und die Grenze aufgegangen ist und keiner von uns hat es mitbekommen. Ich bin dann abends nach Hause gegangen, habe mich ins Bett gelegt, habe kein Radio angeschaltet, nix, habe es nicht mitbekommen. Ganz Deutschland hat schon getobt und gefeiert. Ich lag in meinem Bett, habe geschlafen und hatte am nächsten Tag vor, nach Schweinfurt nach Hause zu fahren, weil ich ein freies Wochenende hatte. Und ich hatte da noch so einen alten Hanomag-Henschel-Bus, den Namen kennt auch schon keiner mehr, ist mal dann irgendwann von diesem Marke mit dem Stern aufgekauft worden. Mit so einem alten Hanomag-Henschel-Bus, 95 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, bin ich dann von Remscheid nach Schweinfurt gefahren und da hatte ich auch kein Radio drin, sondern nur einen Kassettenrekorder, also auch das gab es noch, Kassettenrekorder. Und den musste man so laut stellen, auf höchste Lautstärke, weil der Motor so laut gewesen ist, dass man überhaupt ein bisschen Musik gehört hatte. Wenn man einen Beifahrer hatte, war man circa nach einer Stunde total heiser, weil man so laut reden musste, dass der andere einen verstanden hat. Und dann bin ich so über die Autobahn gefahren, mit meinen 95 Stundenkilometer getuckelt und habe mich gewundert, dass so viele Trabis auf der Autobahn sind. Da habe ich gedacht, ey, Mann, wer hat denn die rausgelassen? Also wer, haben die alle Urlaub? Und bin da gefahren und so viele Trabis habe ich aber noch nie auf den Straßen gesehen. Und bin dann nach Schweinfurt gefahren und ich glaube, ich war wirklich der letzte Bundesbürger, der das mitbekommen hat, dass ein historisches Ereignis passiert ist. Bin in Schweinfurt angekommen und bin direkt in CVM dort gefahren und bin da in den Jugendkeller runtergegangen und da war das natürlich das Thema. Und ich bin da reingekommen und ich, hä, wie bitte? Wollt ihr mich verarschen oder was? Und die Grenze ist offen, weil man muss wissen, also wenn man, ich bin 1967 geboren, man ist aufgewachsen mit diesem Fakt, diese Grenze, die ist da und ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass ich da was irgendjemals dran ändern könnte. Das war so fest gemeißelt, da konnte man sich das nie vorstellen. Es war natürlich dann sofort die Reaktion andersrum, hä, du weißt es noch nicht? Und dann war natürlich das große Gelächter. Aber ich werde nie diesen Moment vergessen, wie so ein ganz tiefes Glück durch mein Herz geströmt ist und wie ich wirklich dann vor Freude weinen musste darüber, weil ich das immer so schmerzlich empfunden hatte, dass hier in Schweinfurt war ja nicht weit entfernt oder wenn ich hier in der Rhön gewesen bin, wenn man an diese Grenze gekommen ist, das war immer so ein Schmerz, dass die Welt hier irgendwie zu Ende war und dass da Menschen nur ein paar Kilometer weit weg wohnen und man keine Möglichkeit hatte, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und auf einmal war diese Grenze weg. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur irgendwelche schlauen Politiker gewesen sind oder der Zufall der Geschichte, sondern ich weiß, dass viele, viele Menschen gebetet hatten, über Jahrzehnte dafür gebetet hatten, dass diese Grenze verschwinden wird. Und so gibt es Stürme, die Jesus im ganz Großen so wie da gestillt hat und Grenzen niedergerissen hat. Und es wichtig ist, dass wir solche Ereignisse nie vergessen. So wie wir nie vergessen dürfen, dass Jesus damals diesen Sturm gestillt hat, so dürfen wir nie vergessen, wo er in unserem Leben auch persönlich Stürme gestillt hat oder wie er in unserem Land Stürme gestillt hat. Ich bin immer wieder beschämt, wenn ich in andere Länder komme. Ich erlebe das öfters über den YMCA weltweit, wenn ich auf irgendwelchen Tagungen bin. Ganz besonders ist es immer intensiv, wenn ich mit koreanischen Geschwistern zusammenkomme, die diese Trennung so schmerzhaft noch erleiden zwischen Nord- und Südkorea. Und das Erste ist, wenn wir mit ihnen in Gespräche kommen, you're from Germany, oh, the wall. Dann kommt das Erste ist sofort breaking down the wall, diesen Fall der Mauer und dieses Wunder. Und dann beglückwünschen sie einen nach 30 Jahren immer noch und sagen, was das doch für ein Glück gewesen ist, dass ohne irgendeinen Schuss, ohne irgendeinen Toten eine Grenze gefallen ist, die unvorstellbar gewesen ist, dass die überhaupt jemals irgendwie sich auflösen wird. Von daher, Jesus hat die Macht, Stürme zu stillen. Hat die Macht, Stürme zu stillen, wo wir davor stehen und denken, da wird sich nie was tun. Da wird es nie eine Lösung geben. Nein, Jesus kann Stürme stillen und hat die Macht dazu. Und jetzt heute Abend geht diese Geschichte von der Stillung des Sturms und diese Zielgerade. Und sie nimmt zum Schluss nochmal eine ganz überraschende Wendung. Ich habe mir überlegt, wie würde ich mir das denn vorstellen, wie das dann gewesen ist, nachdem auf einmal die See glatt war, alle patschnass wahrscheinlich gewesen sind, noch Wasser im Boot gestanden ist, sie mit ihren Füßen noch in dem Wasser, bis zum Knie vielleicht noch so im Wasser standen. Und gesehen haben, wie so die Wolken davonziehen. Die Gewitterwolken, diese Sturmwolken. Dann habe ich mir überlegt, was würde ich denn jetzt anstelle von Jesus zu den Jüngern sagen? Und dann gekommen, ja, vielleicht würde ich sagen, entschuldigt, dass ich da geschlafen habe, das verpennt habe, war jetzt gerade noch so in letzter Sekunde ganz schön knapp gewesen. Aber nichts dergleichen. Jesus spricht die Jünger an und sagt etwas ganz Seltsames. Er fragt die Jünger, warum habt ihr solche Angst gehabt? Wo ist euer Glaube? Da habe ich mir gedacht, hey Jesus, du hast gut reden. Die hatten gerade eben, sie wären beinahe abgesoffen gewesen. Und wie kannst du ihnen sagen, warum habt ihr solche Angst? Das Boot ist noch halb voll von Wasser. Die Sturmwolken, die ziehen gerade noch davon weg. Und dann fragst du, warum habt ihr solche Angst gehabt? Jesus müsste doch wissen, dass die tiefste Angst, die wir Menschen haben, ist die Angst, nicht mehr zu sein, nicht mehr zu existieren. Es gibt viele Ängste im Leben, aber letztendlich führen alle diese Ängste auf eine Angst hin, nämlich die Angst, nicht mehr zu sein, nicht mehr zu existieren. Es gibt keine größere Macht in unserem Leben, als diese Macht überleben zu wollen. Und diese Macht überleben zu wollen, diese Angst, nicht mehr zu existieren, die ist ja auch sinnvoll, die ist ja auch gut, weil sie schützt uns davor, leichtsinnig mit unserem Leben umzugehen und mit verbundenen Augen über die Autobahn zu rennen. Nein, ich weiß natürlich und ich habe da Angst davor, ich habe da Respekt davor. Kinder müssen das erst von klein auf lernen und Angst ist da was sehr Hilfreiches. Und trotzdem müssen wir vor dieser großen Angst, dieser tiefsten Angst, die wir haben, nicht mehr zu existieren, nicht mehr zu sein, zu sterben, müssen wir lernen in unserem Leben, dass wir doch eines Tages sterben müssen. Das ist eine Tatsache. Unverrückbar. Alle, die wir hier im Zelt heute sitzen. Und wird es irgendwann mal einen Tag geben, wo wir allen anderen Tschüss sagen müssen. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Es löst in mir jetzt auch gerade keine Begeisterung aus, sondern erstmal so einen tiefen Respekt, ja. Das vergisst man vielleicht so häufig, so wenn man den Tag hineinlebt. Aber es stimmt. Es ist eine Tatsache. Und ich glaube, dass auch bei vielen Beerdigungen, dort, wo wir Tränen vergießen für die, die wir beerdigen, von denen wir uns verabschieden, dass sich da immer auch Tränen mit reinmischen, weil wir wissen, dass wir es einmal sind, auch die wir uns verabschieden müssen. Und nicht nur einem Tschüss sagen, sondern allen Tschüss sagen müssen. Und ich glaube zutiefst, dass um das Leben tatsächlich wirklich in seiner Tiefe zu ergreifen, das Leben zu lernen, auch den Glauben zu lernen, bedeutet zu verstehen, dass ich hier auf dieser Erde nicht unbegrenzt lebe, sondern dass ich eines Tages sterben muss. Und ich werde manchmal den Verdacht nicht los, dass in unserer Welt so viel Zirkus manchmal gemacht wird, um genau davon abzulenken. Da werden sich Dinge eingeschmissen, um gut drauf zu sein. Da wird alles Mögliche gemacht, da wird entertained bis zum Abwinken. Letztendlich, um vielleicht genau das zu verdrängen, das eine zu vergessen, dass das Tatsache über unserem Leben ist. Ich weiß noch, wie ich in der 6. Klasse gewesen bin, Gymnasium Alexander von Humboldt Gymnasium in Schweinfurt, dass unser Deutschlehrer in den Sommerferien tödlich verunglückt. Das war die erste Beerdigung, die ich so richtig bewusst erlebt habe. Wir sind dann mit Schulfreunden nach Würzburg gefahren, weil er in Würzburg gewohnt hatte und dort beerdigt worden ist. Und ich weiß noch, ich war dort auf der Beerdigung und auch am Friedhof und ich musste immer wieder grinsen. Und es war mir super peinlich. Weil ich gedacht habe, es gibt jetzt wirklich nichts Unpassenderes, als jetzt irgendwie grinsen zu müssen. Und ich war dem gar nicht Herr. Und das hat mich total beschämt. Ich bin dann sogar mal rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich irgendwie nicht selbst unter Kontrolle. Ich habe das auch nicht getraut, jemandem zu erzählen, weil ich mich so dafür geschämt habe. Tagelang. Und irgendwann habe ich es einem guten Freund mal anvertraut. Wir sind dann im Gespräch draufgekommen, dass es wahrscheinlich deswegen gewesen ist, weil ich noch nie so in der Situation gewesen bin, dass ich einen Menschen so verabschiedet habe und gesehen habe, wie jemand beerdigt wird. Und dass das ein Ausdruck gewesen war meiner Unbeholfenheit und meine Nerven etwas gemacht haben, dem ich gar nicht Herr gewesen bin. Und ich weiß dann noch, wie ich nach dem Abitur meinen Zivildienst begonnen habe, im Schweinfurt, im Caritas Altenheim, Maria Frieden. Und das erste Mal jeden Tag konfrontiert worden bin damit, dass Menschen heimgehen. Und ich habe in den 20 Monaten, wo ich da Zivildienst gemacht habe, 17 oder 18 Menschen am Sterbebett begleitet, bis sie ihren letzten Atemzug getan haben und nach Hause gegangen sind. Und Ich habe gelernt, so schwer diese Momente auch sind, so schwer auch da manches Kämpfen und Ringen ist, auch zum Schluss, am Ende eines Lebens, was es für ein tiefes Glück sein kann, wenn man erleben darf, wie ein Mensch stirbt und weiß, dass er in dem Moment, wo er stirbt, nach Hause geht. Und ich habe das Vorrecht gehabt, da in meinem Zivildienst damit dabei zu sein. Und mir kommen da immer wieder natürlich Gesichter von Menschen, die ich da begleitet habe. Besonders in Erinnerung ist mir die Frau Würz gewesen, bis heute. Weil die hatte immer, wenn ich morgens in ihr Zimmer reingekommen bin zum Waschen, dann stand sie schon etwas über Mitte 70, Ende 70, stand sie immer schon nackig am Waschbecken mit zwei Waschlappen bewaffnet. Und sie war dementkrank und sie hat mir jeden Tag eine Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte davon, dass sie sich mal freuen wird, wenn sie in den Himmel kommen wird. Und dass sie dann, und dann müsst ihr euch vorstellen, eine etwas korpulentere, nackige alte Frau vor mir mit zwei Waschlappen. Und dann hat sie ihre Arme ausgebreitet und dann Michael. Und dann werde ich losrennen auf diesen Jesus und werde mich in seinen Arm schmeißen und werde glücklich sein, dass ich bei ihm bin. Und das erzählte sie mir jeden Morgen. Und ich durfte dann auch dabei sein, wie sie heimgegangen ist. Und ich habe dort gelernt, dass diese Tatsache, dass wir sterben müssen, nicht eine Tatsache ist, die uns das Leben vermiesen muss, die uns das Leben unmöglich macht, die uns vielleicht das Leben zerstört, weil wir denken, Mann, wozu leben wir eigentlich? Leben wir eigentlich nur dazu da, dass wir zum Schluss dann wieder in irgend so einem Loch verschwinden? Nein, ich habe da gelernt von diesen alten Geschwistern, was es bedeutet, zu wissen, dass am Ende des Lebens nicht einfach nur ein Loch ist, wo man drin verschwindet, sondern dass da ein Jesus steht mit offenen Armen, so wie er an diesem Bug von dem Schiff steht und mit offenen Armen dasteht und den Sturm bedroht, den Wind stillt und mich in die Arme schließen wird. Und von daher wusste ich auf einmal, mein Leben geht nicht auf irgendetwas Dunkles, ein ungewisses Ende zu. Egal, wie ich mal sterben werde und wann ich mal sterben werde, ich habe das nicht in der Hand. Jesus hat die Macht nicht nur über diesen Sturm, sondern am Ostermorgen hat er ein für alle Mal deutlich gemacht, er hat auch die Macht über den Tod. Und er ist nicht nur auferstanden für sich selbst, dass er beim Vater wieder sein kann, sondern dass er als Erstling auferstanden hat, so Paulus ausgedrückt. Er ist als Erster auferstanden, um uns alle mit hinzuziehen zum Vater. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie es sein wird, aber es gibt so wunderschöne Bilder in der Bibel. Und die helfen mir immer wieder. Da gibt es zum Beispiel dieses wunderschöne Bild von dem langen Tisch, wo alle Menschen mal versammelt sein werden. Egal aus welcher Nation, mit welcher Sprache, mit welcher Kultur und ob man sich Feind oder Freund gewesen ist, alle werden an einem großen Tisch sitzen. Und jeder wird in der Nähe von Jesus sitzen. Unvorstellbar, wie alle in der Nähe von Jesus sitzen werden können. Aber es werden alle in der Nähe von Jesus sitzen. Und all die Fragen, die mich mein Leben lang beschäftigt haben, die ich hier so gerne beantwortet bekommen hätte, die ich hier nicht beantwortet bekommen habe, die werden da beantwortet. In der Offenbarung heißt es, da wird es kein Leid, kein Geschrei, kein Tod mehr geben. Und ich glaube auch, dass es da ein großes Wiedersehen geben wird. Mit vielen Menschen, die ich vielleicht heute hier manchmal schmerzlich vermisse, die schon vor mir nach Hause gegangen sind. Auch das weiß ich nicht, wie es aussehen wird und wie es sein wird. Aber ich habe diese Hoffnung tief fest in mir, weil Jesus diesen letzten Feind, diese letzte Angst, diese tiefste Angst in uns Menschen, nicht mehr zu existieren, nicht mehr zu sein, besiegt hat. und ich mir zutiefst gewiss bin, dass dort, wo wir lernen, dass unser Leben begrenzt ist, aber damit nicht zu Ende geht. Dass wir lernen, dass Glauben bedeutet, dass wir nicht auf irgendeine ungewisse Zukunft zugehen, sondern dass wir auf Jesus mit seinen geöffneten Armen zugehen, dass das unsere Perspektive ist, dass das unser Weg ist, dass das das andere Ufer ist, auf das wir zusteuern mit dem Schiff. Das wird uns Ruhe geben. Das wird uns Frieden geben in unserem Herzen, sodass wir nicht irgendwelche Dinge brauchen, um uns einzuschmeißen, damit wir irgendwie ein bisschen glücklich sind. Dann brauchen wir auch nicht ständig Entertainment. Entertainment ist schön. Ich liebe Entertainment auch, gleich dazu zu sagen. Aber es gibt auch ein Entertainment, was irgendwie alles versucht, glatt zu bügeln im Leben. Und das braucht es nicht mehr dann. Sondern ich kann das Leben in seiner Schönheit, in seiner Tiefe, mit seinen Stürmen, in seiner wunderbaren Pracht auch erleben. Und was gibt es Schöneres, mit solch einer Vorfreude zu leben, hier und jetzt? Das gibt mir Kraft für das, wo ich heute gebraucht werde. Und das macht mir Mut, das von Gott geschenkte Leben voll auszukosten. Das nimmt mir die Angst, dass mein Leben im Nichts enden wird. Und von daher möchte ich euch heute Abend, am Sonntagabend hier, noch einmal einladen, so wie ich es am Freitag gemacht habe. Und ich möchte da jetzt einen Moment auch der Stille euch geben, weil ich glaube, es braucht da die persönliche Begegnung von dir mit Jesus. Das kann keiner für dich machen, das kann ich nicht von hier vorne für dich machen, sondern das ist eine Frage an dich. Jesus steht da auf dem Boot und ruft, lasst uns ans andere Ufer fahren. Willst du diesen ersten Schritt tun? Und wenn du diesen ersten Schritt schon getan hast, willst du ihn erneut tun? Mit der Gewissheit, dass da Stürme kommen werden im Leben, wie du es auch schon wahrscheinlich erlebt hast. Aber du wirst sie nicht mehr alleine erleben, sondern du wirst in einem Boot sein mit anderen Geschwistern. Und du wirst mit Jesus im Boot sein. Ich lade uns ein, still zu sein. Jesus, voll Ehrfurcht stehe ich vor dir, dem Wind und Wellen gehorchen und nicht nur Wind und Wellen gehorchen, sondern ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die tiefste Angst, die wir Menschen haben, überwunden hast. Dass du diese tiefste Angst, dass wir nicht mehr existieren, dass wir nicht mehr sind, dass wir mal sterben müssen und nichts mehr von uns übrig bleibt, dass du diese Angst überwunden hast und dass du den Tod überwunden hast. Und so möchte ich mich in den Stürmen meines Lebens an dir festhalten, an das Kreuz klammern und möchte mit dir aber blicken auf dein leeres Grab, auf dich, der du auferstanden bist, in der du in unserem ewigen Zuhause schon auf mich wartest, auf uns wartest und uns dort schon eine Wohnung bereithältst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich echte Ruhe, wirklichen Frieden in unser Leben hineinschenken kannst, geben kannst. Wie es uns keine Regierung geben kann, wie es uns kein Mensch geben kann, wie wir es uns selbst nicht geben können, sondern nur von dir können wir diesen Frieden, diese Ruhe empfangen. Und Jesus, wir wollen sie haben. Wir wollen bei dir sein. Und wir danken dir, dass dieser Frieden, diese Ruhe, aber keine Grabesruhe ist, sondern dass es ein Frieden ist, der eine neue Freude, ins Leben hineingibt, einen Mut, eine Hoffnung, Kraft ins Leben hineingibt und uns echte Freude ins Leben schenkt, echten Frieden ins Leben schenkt. Und so, Herr Jesus, wollen wir unsere Herzen immer wieder neu für dich öffnen, wollen Ja sagen, wenn du uns einlädst, an Bord zu kommen mit dir. Wollen auch Ja sagen zu dem, dass du nicht nur alleine dort wartest, sondern dass da viele Geschwister sind, weltweit viele Geschwister sind, die dich schon kennen, die mit dir unterwegs sind, wo wir miteinander unterwegs sind. Danke für die Geschwister, die hier auf dem Missio-Camp sind, die mich stärken können, die bei mir sein können, die ich hier erleben darf. Und so befehlen wir uns dir an und danken dir für dein großes Vertrauen und deine große Treue.
Michael Götz sprach auf dem Missio-Camp 2019. Mehr vom Missio-Camp gibt's auf missio-camp.de.